بسم الله نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Letzte Woche, also letzte Woche Sonntag, haben wir über bestimmte Spuren gesprochen. Inshallah, eins davon ist Beraubung des Wissens, das haben wir auch gesagt. Zweitens ist Beraubung des Unterhalts, also des Unterhalts oder Versorgung, verringern das Versorgung. Und das andere ist eine Fremde zwischen den Ungehorsamen und Allah in der Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann diese Fremde wächst mit der Zeit, a'udhu billah, bis dieserjenige sich fremd fühlt unter den Gläubigen, unter den Tugendhaften. Das gilt für Brüder und Schwestern gleich, also einfach für den Ungehorsamen allgemein, ob das Frau oder Mann ist, der fühlt sich fremd unter den Muslimen, unter den rechtschaffenden Muslimen, unter den frommen Muslimen. Und diese Fremde, a'udhu billah, es wächst so stark, dass er sich dort nicht mehr wohl fühlt, er fühlt sich fremd, dann er entfernt sich von denen. Und dann durch diese Entfernung von den Muslimen und deren Sitzungen, er verliert den Segen von diesen Salihin, also diesen Segen, den sie bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, wie Imam Shafi'i rahimahullah sagt, ich liebe die Tugendhaften und Rechtschaffenen, obwohl unsere Ware nicht gleich ist. Das Imam Shafi'i, das heißt, damit meint, obwohl sie tugendhaft sind und ich nicht, obwohl Imam Shafi'i, mashallah, das ist die Bescheidenheit von Imam Shafi'i. Und er sagt, wie gesagt, obwohl wir in der Ware nicht gleich sind, der sieht sich alles ein Ungehorsamen, a'udhu billah, und der sieht die anderen Tugendhaften alles rechtschaffen, fromm, die Allah fürchten. Er sagt, ich liebe sie trotzdem, obwohl ich nicht gleich wie die bin, und ich hasse die Ungehorsamen, obwohl unsere Ware gleich ist. Das sagt Imam Shafi'i, rahimahullah. Das heißt, wenn, obwohl du die nicht tugendhaft bist oder sowas, trotzdem sollst du da sitzen mit ihnen, denn der Segen wird dich genauso treffen, wie sie trifft. Und das Wohlgefallen wird dich treffen, genau wie er sie trifft. Die Ruhe wird dich treffen, genau, auch wenn du dich am Anfang fremd fühlst. Und der Grund dieser Fremde, haben wir gesagt, als ein Mann, ein Tugendhafter kam zu einem Tabiri und sagte zu ihm, ungefähre Bedeutung, er sagte, ich fühle mich sehr fremd. Ich fühle eine Fremde im Herzen. Und er sagte, der Grund dieser Fremde sind die Ungehorsamkeiten und Sünden. Er sagt, deswegen unterlasse diese Ungehorsamkeiten, dann wirst du dich wieder geborgen fühlen. Und wie gesagt, er entfernt sich von diesen Kreisen, dieser Sitzung, Ermahnungskreise, Erinnerungskreise der Tugendhaften. Der Segen und das Nutzen dieser Kreise wird ihnen, a'udhu billah, beraubt. Das heißt, wir kennen die Belohnung und der Gewinn von solchen Kreisen, alhamdulillah, rabbil alamin, sind viele. Das Paradies beispielsweise, das ist ein Paradiesgarten, alhamdulillah, rabbil alamin. Man wird geehrt bei Allah subhanahu wa ta'ala am Tag der Abrechnung vor alle Leute, alhamdulillah. Und Allah subhanahu wa ta'ala verwandelt unsere schlechten Taten zu guten. Am Ende der Sitzung unsere schlechten Taten werden vergeben. Das heißt, es gibt viele, viele Sachen, alhamdulillah, die man erreichen kann. Viel Segen und viel Nutzen aus solchen Kreisen. Dieserjenige, der Ungehorsam, a'udhu billah, mit der Zeit fühlt er sich fremd. Und so entfernt er sich von solchen Kreisen. Und das ist ein Verlust, a'udhu billah, so entgeht ihm Belohnungen, die wertvoller sind als das ganze Diesseits und alles, was auf ihr ist. Das sind die Sachen, die wir erwähnt haben. Wir haben auch genau danach gesagt, diese Fremde wird so stark, dass er diese Fremde zwischen sich und seiner Familie fühlt. Zwischen ihm und seiner Frau, a'udhu billah. Ja, der fühlt sich fremd mit seiner Frau, nasallahu alaihi wa sallam. Und dann wächst dieses Gefühl, dass er das mit seinen Kindern spürt. Und in der Beziehung zwischen ihm und seinen Kindern spürt. Zwischen ihm und seinen Verwandten, zwischen ihm und seine ganze Familie. Und dann der empfindet diese Fremde zwischen ihm und sich selbst. Mit seinem Nafs. Er fühlt sich fremd, depressiv, a'udhu billah. Aggressiv, nicht mehr wohl, eng. Weißt du, schlecht gelaunt die ganze Zeit, lustlos, a'udhu billah. Er hat keine Lust mehr auf diesem Leben, nasallahu alaihi wa sallam. Das heißt, wenn dieser Mann die ganze Welt besitzen würde, alle Genüsse dieser Welt besitzen würde, trotzdem diese alle Genüsse werden ihn nicht retten können vor dieser Fremde. Der einzige Rettung für ihn, dass er diese Sünde unterlässt. Er soll aufhören, ungehorsam zu werden. Wal'iyadu billah. Eine andere Spur, sagt der Gelehrte Ibn Qayyim, rahimahullah, eine weitere Spur ist das Erschweren seiner Lage. Egal wohin er sich wendet, um etwas für sich zu erledigen, wird diesen ihm erschwert. Oder er schafft es nicht. Im Gegensatz zu dem, der sich vor Allah hütet, das heißt, vor Allah hütet hier, Taqwa Allah auf Arabisch gemeint, und Taqwa Allah haben wir gesagt, das bedeutet nicht Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, sondern Furcht bedeutet Khashyatullah. Und diese sich hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala hört sich ein bisschen komisch an, aber der Sinn davon ist gemeint, dass man sich hütet vor dem, was Allah verboten hat. Man hütet sich vor dem, was Allah verboten hat. Du stellst einen Trennwand zwischen dir und das, was Allah verboten hat. Und damit stellst du dir eine Schutzwand, also Schutzmauer zwischen dir und die Hölle. Ja? Zwischen dir und Jahannam. Möge Allah uns davor bewahren, inshallah. Eine weitere Spur, sagt Ibn al-Qayyim, ist das Erschweren seiner Lage. Haben wir gerade gesagt. Egal wohin er sich wendet, um etwas für sich zu erledigen, wird dieses ihm erschwert. Oder er schafft es nicht. Im Gegensatz zu dem, der sich vor Allah hütet. Er hütet sich vor dem, was Allah verboten hat. Denn ansonsten erweckt er Allahs Zorn und wird bestraft. Dessen Lage, also das ist der Unterschied zwischen denen, der, a'udhu billah, ungehorsam ist und der Gehorsame, dass der ungehorsam ist, seine alle Angelegenheiten sind schwer zu erledigen. Er schafft es gar nicht. Entweder ist es schwer oder er schafft es überhaupt nicht. Zum Gegenteil zu denen, alhamdulillah, der gehorsam ist und der sich hütet vor Allah subhanahu wa ta'ala, dessen Lage leicht gemacht wird. Wer das sich hüten vor Allah, also taqwa Allah, unterlässt, dessen Lage wird immer erschwert. Sagt Ibn Qayyim rahimahullah, mich wundert, dass viele Menschen sich darüber wundern, dass die Wege des Guten vor ihnen verschlossen bleiben und dass ihre Angelegenheiten erschwert werden und sie wissen nicht, wie das kommt. Hier ist deutlich genug. Der, der Allah nicht fürchtet und der sich hütet vor dem, was Allah sich nicht hütet vor dem, was Allah verboten hat, azza wa jalla. Und der begeht jeden Tag Sünden und Ungehorsamkeiten ohne Ende, ununterbrochen. Er sieht ja noch nicht mal alles schlecht oder alles Sünde, a'udhu billah. Und wundert sich, warum Allah seine Sache nicht erledigt. Und wundert sich, warum Allah seine Bittgebete nicht erhört. Und sogar viele unter denen, a'udhu billah, geben Allah die Schuld dafür. Möge Allah uns bewahren für sowas. Diese Menschen werden richtig bestraft von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sie keine Reue zeigen. Allahu Akbar. Noch eine Spur ist das Befinden einer Dunkelheit im Herzen. Sagt, die er wirklich spürt, so wie er die Finsternisse in eines dunklen Nacht spürt. Und sagt Ibn Qayyim, denn die Gehorsamkeit ist Licht. Die Gehorsamkeit ist Licht, die gute Tat im Islam ist Licht. Und die Ungehorsamkeit ist Dunkelheit. Das Gegenteil von der guten Tat. Sagt, je stärker die Dunkelheit in seinem Herzen wird, desto verwirrter wird er. Bis er in Irrtum, Erneuerung und vernichtende Lagen fällt und es noch nicht mehr merkt. Jetzt gibt Ibn Qayyim rahimahullah ein sehr schönes Beispiel dafür. Er sagt, so wie ein Blinder, der nachts hinausgeht und die Dunkelheit nicht bemerkt. Es ist dunkel und er ist blind. Er bemerkt diese Dunkelheit gar nicht. Er geht im Dunkeln. Es ist Finsternis. Aber er merkt es gar nicht, weil er selber blind ist. Genauso derjenige, a'udhu billah, dessen Herz in Dunkelheit sich befindet, er erkennt das Licht gar nicht mehr. Weil die Schicht ist so dick, a'udhu billah, dass er gar keinen Funken von Licht hat. Es ist vorbei. Er sieht nichts mehr. Man spricht über Allah, man spricht über Akhira, man spricht über Koran, über Hadith, Ermahnungen, Lehren, aber er hat nichts davon, weil diese Worte sind aus Licht. Wie Imam Shafi hat sehr schön ein Beispiel gegeben. Sagt, jemand, der blind ist, nutzt das Licht der Sonne auch nicht. Versteht ihr? Es nutzt das Licht der Sonne auch nicht. Was muss man machen hier? Ibn al-Qayyim, Ibn Shafi, rahimahullah, sagt, also es ist das äußere Licht, Beispielsweise, es nutzt mehr, wenn die Sonne scheint, nutzt jemand, der sehen kann. Aber nutzt nicht jemand, der nicht sehen kann, der blind ist. Genauso sagt Ibn al-Qayyim, Ibn Shafi, rahimahullah, um das Licht von Allah zu verstehen. Und das ist der Koran damit gemeint. Um das Licht vom Propheten Muhammad s.a.w. zu verstehen, das sind die Überlieferung, der Hadith von Rasulullah s.a.w. Um das Licht, all die Ermahnungen gemeint, die Ermahnungen, die Lehren, die wir von Sahaba hören oder von Tabi'in zu verstehen, oder jede Rede vom Freitag, das sind auch Licht, das sind Worte aus Licht. Um das begreifen zu können, braucht man das innere Licht. Und das innere Licht, sagt Shafi'i rahimahullah, das ist das Licht der Überzeugung, das Licht der Iman. Ohne den erkennst du nichts und begreifst du gar nichts vom Licht, was Allah subhanahu wa ta'ala seine Diener gegeben hat, azza wa jalla. Und das beste Licht hier gemeint auch ist der Koran und diese Hidayah, diese Rechtleitung. Ungefähr bedeutet, sagt Imam Shafi'i rahimahullah, sagt, diese Dunkelheit stärkt sich so lange, bis sie in seinem Gesicht sichtbar wird. Manche Gelehrte sagen, das erkennt man sogar beim Sterben. Man erkennt das, wenn jemand stirbt. Der Ungehorsame sieht für sein Gesicht, ist anders als der Gehorsame. Ist anders als der Tugendhafte. Ich habe selber Menschen gesehen, die gestorben sind. Unterschiedliche Menschen. Einer war tugendhaft und rechtschaffen und anderer war, a'udhu billah, nicht gehorsam, die ganze Zeit hat nicht gebetet. Da erschreckst du dich vor diesem Blick, a'udhu billah. Wallahi, du erschreckst dich. Deswegen, man muss sich wirklich in Acht nehmen für Sünde, liebe Bruder. Es ist nicht zu spaßen mit Allah, subhanahu wa ta'ala. Weil jemand, der, subhanallah, jemand, der Gift zu sich nimmt und wundert sich, dass er vergiftet wird oder stirbt, das ist außergewöhnlich. Mich wundert das gar nicht. Du nimmst Gift zu dir und wunderst dich, dass du im Krankenhaus landest, dass du vergiftet wirst, dass du stirbst. Genauso der, der Sünden begeht, darf sich nicht wundern, wenn er am Ende alles Kafir stirbt. Darf sich nicht wundern, wenn er alles Kafir stirbt, möge Allah uns davor bewahren, inshaAllah, Rabbil Alamin. Sagt, diese Dunkelheit stärkt sich so lange, bis es in seinem Gesicht sichtbar wird. Sein Gesicht wird dadurch schwarz Und dies kann jeder sehen. Manche sagen, dieser können nur die Mu'minin sehen, nur die Gläubigen sehen. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, die gute Tat hinterlässt Glanz im Gesicht, Licht im Herzen, weiter in der Versorgung, verleiht dem Körper Stärke und Liebe in den Herzen der Geschöpfe. Die schlechte Tat verleiht Schwärze im Gesicht, Finsternis im Herzen und im Grab. Sie vermindert die Versorgung, schwächt den Körper und verleiht Hass in den Herzen der Geschöpfe. Die Ungehorsamkeit schwächt das Herz, solange bis es vollständig tot ist. Das sind deutliche Aussagen von Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Ich wiederhole die Worte von Ibn Abbas, sehr wichtige Worte von Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Sagt er, die gute Tat hinterlässt Glanz im Gesicht, Licht im Herzen, weiter in der Versorgung, verleiht dem Körper Stärke und Liebe in den Herzen der Geschöpfe. Die schlechte Tat verleiht Schwärze im Gesicht, Finsternis im Herzen und im Grab, vermindert die Versorgung, schwächt den Körper und verleiht Hass in den Herzen der Geschöpfe. Die Ungehorsamkeit schwächt das Herz so lange, bis es vollständig tot ist, sagt Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Im Herzen liegt die Kraft, sagt Ibn al-Qayyim, des Gläubigen. Also der Gläubige, seine Kraft liegt im Herz. Beispielsweise Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, war ein sehr dünner Sahabi. Die Leute, die damals Sahaba, als Rasulullah ihm befohlen hat, in Palme zu klettern, die Sahaba haben seine Beine gesehen, sie haben gelacht. Rasulullah hat gesagt, ihr lacht über diesen Mann. Sagt, ich schwöre bei Allah, dessen Beine, also die Beine von Abdullah ibn Mas'ud, sind schwerer am Tag der Abrechnung in der Waage als das Berg von Uhud. Was hat die so schwer gemacht? Sein Iman, seine Überzeugung, der im Herzen drin liegt. Weil die Überzeugung, der Iman, sein Platz ist das Herz und nicht der Verstand. Nicht unser Verstand, damit begreifen wir, unterscheiden wir, aber der Iman, sein Platz ist im Herz. Und diese Sahabi hat diesen Iman gehabt, so starken Iman gehabt, dass die Beine von ihm allein wiegen mehr als Uhud yawm al-Qiyamah am Tag der Abrechnung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud, ihr kennt ihn, das ist Sheikh al-Qurra, der überhaupt aller Rezitatoren. Ja, und Rasulullah s.a.w. hat gesagt, haltet euch an das Wissen von Abdullah ibn Mas'ud. Und Rasulullah s.a.w. hat ihn erlaubt, jederzeit zu kommen, wann er will. Zwischen ihm und Rasulullah gab es keine Zeitabmachung. Jederzeit darf er bei Rasulullah s.a.w. reinkommen. Und das hat er natürlich nicht ausgenutzt. Er hat nur noch mehr Scham gefühlt und hat Rasulullah noch mehr respektiert und geehrt, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Wie gesagt, dieser Sahaba, Bara ibn Malik. Bara ibn Malik war auch kein breiter Sahabi oder so starker Sahabi wie beispielsweise Zubayr ibn al-Awam oder Khalid ibn al-Walid oder Sayyidina Umar oder Zayd al-Khayr. Das waren sehr hohe Sahaben. Sayyidina Umar, wenn er auf dem Pferd gestiegen ist, sein Fuß bleibt auf dem Boden. Zayd radiallahu an, Zayd al-Khayr, hat ihn genannt, der Rasulullah s.a.w., weil er viel spendet und viel die Armen hilft. Wenn er auf dem Pferd steigt, seine Füße berühren immer noch den Boden. Wenn er reitet beispielsweise, und er war sehr, sehr großer Sahabi. Khalid ibn al-Walid war auch sehr stark. Zubayr ibn al-Awam sagt, sein Kopf war nicht normal, also von der Größe her. Sein Körperbau war auch sehr, sehr groß. Und die Kuffar haben sich nicht getraut, in seiner Nähe zu kommen. Wenn sie hören, er ist im Kampf, trauen sie sich nicht. So starke Sahabi gab es damals, Abu Dujana. Abu Dujana war ein sehr breiter Sahabi, sehr starker Sahabi. Und Rasulullah sagt, wer nimmt mein Schwert und gibt diesem Schwert sein Recht? Alle Sahabi gekommen, Sayyidina Umar, und alle Sahabi wollten ihn nehmen. Außer Abu Dujana, als er kam, Rasulullah hat ihm den Schwert gestreckt. Sagte hier, er hat gesagt, ja Rasulullah, ich nehme ihn mit seinen Rechten. Sein Recht war, dass er mit ihm kämpft, bis er kaputt geht, dieses Schwert. Und dieser Abu Dujana hat das genommen und ging richtig so breit auf der Straße. Rasulullah hat gelacht, sagte, dieser Gang im Islam ist verboten. Sagt, außer fi sabilillah. Außer fi sabilillah azza wa jalla. Das ist gar stark, aber Bara ibn Malik war nicht so stark und so groß. Er war dünn, aber dieser Sahabi, er war so mutig und so stark, ja, dass im Kampf gegen Musaylam al-Kadhab, er hat gesagt, ich bin bereit, rüber zu springen. Die ganze Armee von Musaylam al-Kadhab dahinter. Er sagt, schmeiß mich rüber. Warum? Damit er die Festung öffnet von Kuffar. Und dann ist er rüber gesprungen, mehr als 60 Stiche hat er bekommen, zwischen Schwert und Speer und Pfeile haben sie getroffen. Aber er hat gekämpft gegen die ganze Armee, hat die Tür geöffnet am Ende. Was macht diese Leute so stark? Das ist der Iman, der im Herzen ist. Der Iman, der im Herzen sitzt. Diese starke Überzeugung, diese Gewissheit. Weil ein Mu'min darf niemand fürchten außer Allah. Und diese Leute haben diese Überzeugung erreicht. Die haben so viel Grad an Iman erreicht, das nennt man die Gewissheit, al-Yaqin. Und der Gewissheit bekommt, alle Angst und Zweifelung und Verzweiflung und Ungewissheit werden rausgeworfen aus seinem Herz. Und der fürchtet nur Allah Jalla fi'ula. Beispielsweise, du hast eine Katze gesehen, die kennt ihr die Katze, wenn sie angreift, wie sie ist, die ist gefährlich. Mit den Krallen, ja? Viele Leute haben Angst vor Katzen. Du kannst aber eine Katze mit einem Löwen nicht vergleichen. Unmöglich, ja. Aber subhanallah, Die Sahaba waren so stark. Heutzutage, ehrlich gesagt, wir haben Angst vor Mäuse. Wenn eine Maus zu Hause ist, haben wir Angst. Wenn eine Spinne zu Hause ist, hast du nur Geschreie und weiß Allah was noch. Versteht ihr? Es ist schlimm. Wir haben Angst vor Insekten. Aber damals, Sahaba, radiallahu anhu, die waren so stark, dass die Löwen den Kopf nickten vor Sahaba, radiallahu anhu. Die Sahaba, beispielsweise Safina, Maula Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Diese Safina ist der Bedienste von Rasulullah sallam. Als er geschickt wurde, der war unterwegs mit Sahaba radiallahu anhu, und hat Sahaba verloren unterwegs. Und da war im Meer, dann ist er rausgekommen, im Gebüsch, als er den Gebüsch zur Seite macht, steht ein Löwe vor seinen Augen. Ajib. Stell dir vor, da steht ein Löwe, du läufst über das Wasser. Vor Angst. Aber dieser Mann ist aufgegangen und hat gesagt, weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin Safina, der Bedienteste vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich suche Sahaba. Und du zeigst mir den Weg. Ich spreche mit einem Löwe, ja. Dieser Löwe nickt den Kopf nach unten, dreht sich um und zeigt den Sahabi, den Gefährten des Rasulullah, von Rasulullah sallam, den Weg bis zu Sahaba. Und am Ende dieser Löwe, Safina selber sagt, bei Allah, Sahaba selber sagt, bei Allah, wir haben gesehen, dieser Löwe, wie ob er Tränen in den Augen hatte. Und so streichelte Safina, weil er traurig war, weil er sich von ihm verabschieden musste. Wer macht das? Wer ändert das Gesetz? Wallahi, bei Allah Jalla fi'ala, wenn wir den richtigen Iman haben, Allah stellt das Gesetz auf den Kopf. Das heißt, Angst vor dem Löwen, nein, der Löwe hat Angst vor uns. Wenn wir wahrhaftig sind, wenn wir ehrlich sind mit Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir wirklich nur Allah fürchten, Jalla fi'ala. Wallahi, ich habe Sachen erlebt, manchmal bei Brüdern, subhanahu wa ta'ala, ein Hund fängt an zu bellen, der Bruder sagt, wir gehen mit Überzeugung durch jetzt, lassen bellen bis morgen früh. Wir haben keine Angst vor ihm. Wallahi al-Azim, dieser Hund hat den Kopf, er nickte den Kopf nach unten und stellte sich ein ganz an die Wand und so ängstlich, subhanallah. Nur weil die Brüder mit Yaqin gegangen sind, dass Allah schaden kann, Allah nutzen kann, dieser Löwe oder dieser Hund kann nicht schaden, kann nicht nutzen. Wenn wir ehrlich sind mit Allah, Allah stellt alles zur Verfügung, subhanahu wa ta'ala. Wie kommt Sahaba, dass sie über Wasser gehen können? Wie geht das? Wie kann sein, dass Allah schickt an dir einen Rabe, der mit dir spricht? Wie macht Allah subhanahu wa ta'ala Sand zu Mehl? Das ist abhängig von dir. Dein Herz. Dahin guckt Allah subhanahu wa ta'ala. Allah achtet nicht, wie du aussiehst, darauf, wie du aussiehst. Achtet nicht, ob du Niqab trägst, ob du 4 Meter Bart hast. Aber Allah achtet auf dein Herz und deine Taten. Wenn du diesen Iman hast, du bist da. Diesen Iman hast du nicht, hast du Angst vor alles. Deswegen Aisha, Muawiyah sagt zu Aisha, ja Aisha, also ungefähr lehre mich Aisha, aber kurz. Sagt, du sollst wissen, derjenige, der Allah fürchtet, alles andere wird ihn fürchten. Und du sollst wissen, wenn du nicht Allah fürchtest, du wirst alles andere fürchten. Und wir haben heute die Beweise dafür, dass wir Ameisen fürchten, dass wir Spinnen fürchten, dass wir Katzen fürchten, dass wir, weiß Allah, was noch, Mäuse fürchten, Ratten fürchten. Aber nicht Allah. Nicht Allah. Wir müssen Allah fürchten. Wir müssen Angst haben vor wem? Vor Allah, Jalla fi'ala. Und das haben Sahaba gehabt, radiallahu anhu. Ein Mann, ein Tabi'i, kam jemand zu ihm zu Besuch. Und dieser Mann kam gerannt zur Moschee. Angst, sein Herz schlägt. Er atmet sehr schnell. Was ist los, hat er gefragt. Sagt er, dein Löwe hat mich da draußen erschrocken. Sagt er, was für ein Löwe? Sagt er, der Löwe draußen. Dann ist dieser Tabi'i, komm mit, hat er gesagt. Wir gehen raus. Dann ist er rausgekommen, der Löwe war wirklich da. Dieser Tabi'i sagt zum Löwen, sagt, habe ich eigentlich gesagt, erschrecke meine Gäste nicht mehr? Was für Worte sind das? Nur von einem Mann, der Iman hat. Nur von einem Mann, dessen Herz gefüllt ist mit Überzeugung und Gewissheit. Der nur Allah fürchtet. Der nur Angst hat vor Allah subhanahu wa ta'ala. Der weiß, dass diese Löwe nicht schaden kann und nicht nutzen kann. Weil Allah jalla fi'ula, die Herzen der Geschöpfe sind in Hand von Allah. Gehorche Allah, dann Allah macht das alles andere, dir gehorcht. Wallahi, das macht Allah jalla fi'ula. Aber heutzutage, das haben wir nicht verstanden. Dieser Löwe, dieser Mann sagt, hab ich nicht gesagt, erschrecke meine Gäste nicht mehr. Dieser Löwe nickt den Kopf und geht. Angst. Der andere sagt, wie hast du es gemacht? Sagt, der Unterschied zwischen dir und mir oder ihr und uns, sagt er, wir haben das Innere von uns geändert, verbessert. Und ihr habt nur das Äußere verbessert. Und das ist die Lage von der Ummah heutzutage. Wir ziehen Sunna an, Niqab an, Hijab an, Bart 4 Meter lang. Aber wo sind die Eigenschaften? Wo ist diese Gewissheit? Wo ist diese Überzeugung, die wir brauchen heutzutage? Die fehlt. Wallahi, die fehlt, besonders diese Gewissheit. Und sogar viele wissen noch nicht mehr, was bedeutet Yaqin im Islam oder Gewissheit im Islam. Möge Allah uns beschützen vor dieser Schwäche. Und hier sagt, im Herzen liegt die Kraft des Gläubigen. Je stärker sein Herz, desto kräftiger wird sein Körper. Das heißt, die Kraft deines Körpers ist abhängig von deinem Herz. Je mehr Überzeugung drin ist, je mehr Gewissheit ist, der mehr Licht drin ist, das ist das, wie sagt man, diese Batterie, wodurch du funktionierst. Wie ein Auto. Wenn Batterie leer sind, funktioniert das Auto? Nicht. Dann musst du eine neue Batterie kaufen oder aufladen. Genauso die Bude. Wir müssen jeden Tag aufladen. So, durch solche Kreise. Muss nicht unbedingt eine Moschee sein. Wenn du deinen Bruder draußen triffst, sprich mit ihm über Allah. Versuch ähnlich zu sein wie Abdullah ibn Rawaha radiallahu an. Immer wenn jemand trifft, lass uns eine Stunde glauben. Lass uns unsere Überzeugung stärken. Heute treffen wir uns. Was hast du in der Schule gemacht? Was hast du gestern? Ja, Achi, diese Schule bitte nicht nutzen. Allah wird dich nicht fragen im Qabr, was für Abschluss du hast. Ich sage nicht, dass Schule verboten ist, dass man das nicht falsch versteht. Aber am Qabr wirst du ganz andere Fragen bekommen. Diese zwei Engel, ja, Achi, ich habe gestern noch gelesen, Augen wie Blitz, Stimme wie Donner. Sag, und der Atem ist wie Flammen. Deren Atem ist wie Flammen. Sogar im Hadith sagt, jeder von denen hat einen Eisenhammer in seiner Hand. Sag, wenn die ganze Jinn und Ins und Menschen versuchen, es zu tragen, schaffen sie es. Da wirst du doch noch Sorgen haben über Arbeit oder Schule oder weiß Allah was? Das sind ganz andere Sorgen. Du musst stark sein für diesen Treffen. Stark. Und solange dein Herz kein Iman hat, kein Licht hat, hast du Probleme im Dunya und Akhir. Allahumma hafidhna ya Rabbi. Sagt dem Ungehorsamen, aber selbst wenn sein Körper stark ist, wird seine Stärke ihn verlassen. Wann? Wenn er sie am meisten braucht. Jetzt achtet auf die Worte hier. Sagt, damals waren die Römer und die Perser körperlich stark. Trotzdem wurden sie von den Gläubigen, von Sahaba immer besiegt. Die Römer damals waren die gewaltigste Macht. Die Perser genauso. Die stärkste Macht der ganzen Welt. Alle haben vor denen Angst gehabt. Alle haben gezittert vor denen. Dann kommen Sahaba, radiallahu anhu. Sklaven waren Sahaba. Arme Menschen waren Sahaba. Jugendliche waren Sahaba. Sehr dünne Sahabi waren unter denen. Sehr junge Sahabi waren unter denen. Aber sie haben diese Macht besiegt. Und die einzige Macht, die Sahaba hatten, ist diese Überzeugung in deren Herzen, dieser Iman in deren Herzen, diese Gewissheit in deren Herzen. Und die Schlachten von Sahaba, die Kämpfe, beweisen es auch. 314 Sahabi ungefähr kämpfen gegen fast der dreifache oder vierfache Armee von Quraysh und besiegen Quraysh. Besiegen die Römer. Die Römer sind geflüchtet. Der König von China, als Amr ibn al-As radiallahu anhu geschworen hat, ich werde den Königreich von China betreten mit meinem eigenen Fuß. Als der König von China das gehört hat, er hat gesagt, hat ein Tablett vorbereitet aus Gold und also Sand oder Erde von China da drauf getan, sagte, bringt es ihm sofort, weil diese Leute, wenn sie schwören, sie werden es auch das behalten, was sie geschworen haben. Sagte, mir ist es lieber zu sterben, unter die Erde zu gehen, als gegen diesen Menschen zu kämpfen. Die haben Angst vor Sahaba gehabt. Der König von Rom, als er als Sahaba bereit waren zum Kampf, sie sind rausgegangen. Die waren auf dem Hügel Sahaba, die haben nachts gebetet. Dann hat ein Spion geschickt, ein Araber geschickt als Spion. Die ganze Nacht beobachtet der Sahaba, radiallahu anhu. Dann ist er zurück zum König von Rom, hat er gesagt, was waren das für Menschen? Sagt, sie summen wie Bienen, sie rezitieren Koran, summen wie Bienen, hat er gesagt. Sagt, die ganze Nacht, sie haben nur ein Dattel jeder gegessen. Sie summen wie Bienen, die rezitieren Koran. Manche stehen im Gebet, hat er gesagt, sie beten die ganze Nacht, sie schlafen nicht. Sagt, am Ende hat er gesagt, sie haben Siwak, so Stück, dieses Siwak, was wir benutzen, für Zähne. Sagt, ja, jeder von denen hat eins und bereitet seine Zähne vor, die wollen es auffressen. So hat er gedacht, dieser Mann, was haben die Römer gesagt? Sagt, bei Allah, wenn es so ist, diese Menschen werden das bekommen, was sie wollen, und sie werden mein Königreich bekommen. Dann sind sie geflüchtet. Ajib, warum haben die Menschen Angst vor Sahaba damals gehabt? Weil die stark waren, die Herzen waren, wie sie Allah gesehen, die haben Angst vor ihm. Sie fürchten Allah. Heute, wir fürchten alles andere außer Allah. Wallahi, wir fürchten alles andere außer Allah. Möge Allah uns bewahren, Yafi. Wie gesagt, die Ungehorsamen, aber selbst wenn sein Körper stark ist, wird seine Stärke ihn verlassen, wenn er sie am meisten braucht. Damals waren die Römer und die Perser körperlich stark, trotzdem wurden sie von den Gläubigen besiegt. Dies zeigt, dass ihre körperliche Kraft sie im Stich ließ, als sie sie am meisten benötigt. Also die wahre Kraft liegt im Herzen. Und diese Kraft ist die Kraft vom Iman. Kraft des Iman. Überzeugung, Gewissheit. Das ist die wahre Kraft, die wir heute brauchen. Eine andere Spur, sagt, ist die Berauben der Gehorsamkeit. Das ist eine sehr der schlimmsten Spuren, na'udhu billah. Sagt, die Sünde verhindert das Verrichten guter Taten. Immer wieder werden die Diener Allahs davon abgehalten werden, gute Taten zu verrichten. Dadurch werden ihnen viele gute Werke geraubt, die besser für sie wären als das ganze Diesseits. Erkennt den Hadith von Rasulullah, sagt, لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا ما فيها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أم قفاغة بجوزة صلى الله عليه وسلم داس إجزاق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اسمه لي بأرس داس جنس ديسايس ودى ألس بغاف دي زنة أفقيت. In anderem Hadith überliefert und sagt Rasulullah, die zwei Raka'at Sunna, Fajr, die Sunna von Fajr, Gebet und Morgengebet, sind lieber, besser als das ganze Diesseits. Zwei Raka'at, die dauern manchmal ein paar Sekunden, ein paar Minuten. Diese Menschen, die Sünden begehen, diese Taten werden denen beraubt. Die werden davon abgehalten. Der Grund dafür ist was? Die Sünde. Die schlechte Tat, die sie verachten, die sie gar nicht als schlecht sehen, a'udhu billah. Ein Beispiel hat Ibn al-Qayyim gegeben, sagt, es ist, als ob jemand etwas gegessen hat, etwas Schlechtes gegessen hat, wodurch er krank geworden ist, und dies hindert nun ihn, also ihn, nun daran köstliche Speisen zu essen. Du isst etwas Schlechtes, dein Magen geht nicht gut, aber vor dir steht, mashallah, eine Torte, mit Honig drauf, weiß Allah, was noch drauf ist, ah, Sahne, mashallah, Schokolade drauf, weiß Allah, ich mache euch jetzt heißer von der Torte, also mashallah, dass diese ganze Creme läuft, ha? Aber du willst essen, aber dein Magen tut weh. Warum? Weil du etwas Schlechtes gegessen hast. Genauso ist diese Sünde, die du verrichtest. Diese schlechte Tat ist genauso, die Ungehorsam ist genauso. Du begehst diese Ungehorsamkeit. Du willst gerne zu Fajr gehen, zum Moschee, aber schaffst du nicht. Weil diese schlechte Tat hindert dich, war ein Grund dafür, dass Allah das dir nicht ermöglicht. Aber du bist selber schuld, möge Allah uns für das bewahren. Hier ist eine andere Spur, die ist auch sehr wichtig, diese Spur, möge Allah uns davor bewahren. Die Ungehorsamkeit vermindert das Alter und rottet dessen Segen aus. So wie die Frömmigkeit das Alter verlängert, so verringert die Sünde es. Es gibt verschiedene Meinungen über diesen Thema. Manche Gelehrte sagen, das Vermindern des Alters bedeutet das Ausrotten dessen Segens. Andere sagen, es bedeutet, sein Alter verringert sich wörtlich. Es ist genauso wie bei der Versorgung. Wir haben einmal gesagt, dass Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, die schlechte Tat verursacht was? Vermindert die Versorgung. Dein Lebensunterhalt wird immer geringer, immer schwerer, a'udhu billah. Und hier sagt genau, weil das Alter gehört ja zur Versorgung. Da sagt hier, Allah hat Gründe erschaffen, geschaffen, die Versorgung, also ungefähr sagt, also Allah subhanahu wa ta'ala, jalla fi ula, hat Gründe geschaffen, die Versorgung, den Segen des Alters und das Alter selbst vermehren oder verringern. Die Versorgung der Todeszeit, das Glück, das Unglück, die Gesundheit, die Krankheit, die Armut und der Reichtum sind von Allah vorherbestimmt. Jetzt achtet auf diese Worte. Trotzdem hat Allah Gründe erschaffen, die diese Vorbestimmung ändern kann. Ein Beispiel von Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ein Beweis für diese Aussage, sagt Ibn al-Qayyim, ist die Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der gesagt hat, wer möchte, dass sein Alter verlängert wird, soll die Verwandtschaftsbande pflegen. Ein deutlicher Beweis. Die gute Tat verlängert das Alter. Hiermit wird bewiesen, dass die gute Tat das Alter verlängert. Jetzt einen anderen Beweis von Anas ibn Malik, der Bedienteste vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 Jahre lang bediente er Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Also hat diese Worte von wem gehört? Von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik sagte zu Al-Binani, ein Tabi'i, verrichte ausführlich den Wudu, diese Wasser vom Gebet. Sagt, trotz Unannehmlichkeit, wenn es kalt ist. Besser lieber, viele Leute sagen, es ist kalt, ich benutze lieber warmes Wasser. Aber wenn du kaltes Wasser benutzt, hast du mehr Hasanat, mehr Belohnung, werden dir mehr guten Taten geschrieben und deine Sünden werden mehr gereinigt, sagt Prophet Muhammad. Sagt, verrichte Wudu trotz Unannehmlichkeiten und dein Leben wird verlängert. Allah sagt im Koran, ich habe die Dschinn und Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Nur damit sie mir dienen. Das ist das wahre Leben, dass du dein Leben verbringst im Ibad, in der Anbetung von Allah subhanahu wa ta'ala. Im Dienst von diesem Dien und Islam. Deine Zeit, deine Atemzüge, dein Herzschlag, deine Schritte, deine Bewegung, dein Schlaf. Alles gehört Allah. Alles gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Denn er hat dir das alles gegeben. Dein Geld, dein Vermögen, dein Reichtum. Deine Kinder, benutze sie für diese Dien. Lass sie wissen, dass deren Erfolg liegt, wenn sie für Allah arbeiten. Wenn sie ihre Zeit verwenden für Dien, für die Gehorsamkeit Allah jalla fi'ula. Hier sagt, die Ausrottung des Alters bedeutet, dass der Diener Allahs das wahre Leben verpasst. Welches das Leben des Herzens? Aus diesem Grund bezeichnet Allah den Ungläubigen als tot. Allah spricht im Koran, ist den, der, der tot war und den wir dann lebendig gemacht haben und ihm ein Licht gaben. Der Tod in diesem Vers bezeichnet den Unglaube und die Aussage lebendig gemacht haben bedeutet die Rechtleitung. Das ist das wahre Leben im Islam, wenn du rechtgeleitet wirst. Vorher warst du tot, obwohl du unter den Augen der Menschen du lebst. Aber im Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala, du bist tot. Deswegen der Kafir stirbt zweimal. Und der Mu'min, der Gläubige, lebt zweimal. Hier sehen wir das. Sagt, die Aussage lebendig gemacht haben, bedeutet die Rechtleitung. Der Muslim wird zweimal geboren. Das erste Mal bei der Geburt. Und das zweite Mal, wenn sein Herz das Licht Allahs gesehen hat, es erkennt und danach lebt. Der Ungläubige stirbt zweimal. Das erste Mal ist, nachdem er das Licht Allahs sieht, es nicht erkennt und sich für den Unglauben entschied. Das zweite Mal, wann passiert es das zweite Mal? Also ungefähr, wenn der stirbt. Das zweite Mal ist am Ende des Lebens. Deswegen die Ungläubigen Yawm al-Qiyamah werden sagen, ja Allah, du hast uns zweimal sterben lassen. Das erste ist gemeint, als sie als ungläubig gelebt haben, und das zweite Mal, als sie dann wie jeder andere stirbt. Wie wir bereits erwähnt haben, ist das wahre Leben das Leben der Herzen, so ist das wahre Alter die Zeit, welche man in der Gehorsamkeit gegenüber Allah verbringt. Die Frömmigkeit, die Furcht und die Gehorsamkeit gegenüber Allah verlängert diese Zeit. Verlängert diese Zeit. Wenn der Diener Allah sich von Allah abwendet, verschwendet er damit die wahren Tage seines Lebens. Die wird er aber erst am Tag der Auferstehung erkennen. Dann wird er voller Bedauern sagen, oh, hätte ich doch für mein jenseitiges Leben etwas vorausgeschickt. Deswegen nennt man Yawm al-Qiyama Yawm al-Hasra. Yawm al-Hasra. Das heißt der Tag des Bedauern. Da werden Menschen die verlorene Zeit bedauern. Sogar die Gläubigen werden das bedauern. Im Hadith sagt, die Gläubigen Yawm al-Qiyama, am Tag der Auferstehung, werden jede verpasste Stunde im Leben, in dem sie nicht Allah gedenkt haben, bedauern. Sie werden es bereuen. Warum? Sie sehen das, was Allah denen vorbereitet hat im Paradies. Im Paradies gibt es Stufen. Ja? Je höher die Stufe im Paradies ist, desto besser. Je höher dein Zuhause im Paradies ist, desto besser. Die sehen, die haben ein schönes Paradies. Wenn sie reingehen, sie werden nicht mehr traurig werden. Aber vorher bedauern sie, dass sie nicht mehr getan haben, sonst hätten sie ihre bessere Stufen bekommen. Weil der da oben ist im Paradies, darf nach unten kommen und sie besuchen. Aber der da unten darf die oberen nicht besuchen. Das heißt, du wirst diese Stufen nie sehen für die Ewigkeit. Ist das kein Verlust? Wallahi, es ist ein Verlust. Weil im diesseitigen Leben beispielsweise, weil du siehst jemanden, der ein Auto hat, schönes Auto hat, du strebst eifrig, du willst ein besseres Auto haben. Das ist die Veranlagung der Menschen.